Daily. Nachmittagsupdate.
Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, bei uns zu Gast sind Hanna Asmussen. Sie ist Co-Founder und CEO bei Localize, ein Unternehmen, das helfen möchte beim internationalen Recruiting, bei remote aufgestellten Teams vor allem. Ist ein ziemlich spannendes Unternehmen, weil es natürlich auch gerade ein sehr, sehr wichtiges und durch die Corona-Pandemie nochmal getriebenes Topic ist, mit dem sich, glaube ich, gerade sehr, sehr viele Unternehmen beschäftigen. Und Hanna erklärt das wirklich ganz, ganz toll, muss ich sagen. Also man glaubt sofort, dass das funktionieren wird. Und das Tollste dabei, es ist ein reines Frauengründerteam. Insgesamt 3 weibliche Gründerinnen. Wo sieht man sowas schon mal? Also von daher erst recht ein Grund, sich das mal anzuhören. Und bei uns zu Gast ist Jean-Pierre Fumagalli. Er ist der Co-Founder von Villa Circle, ein Unternehmen, was es ermöglichen möchte, dass man hochwertige Ferienimmobilien in tollen Lagen zumindest teilweise erwerben kann, also in Kaufgemeinschaften, und dann natürlich auch selbst nutzen kann. Also ein ziemlich cooles Konzept. Hört euch das mal an. Vielleicht ist es ja für euch oder jemanden, den ihr kennt, genau das Richtige. Von daher, wir gehen jetzt direkt rein in die Gespräche. Nur noch ganz kurz vorher die Verbraucherhinweise.
Diese Folge wird präsentiert von Safdesk, der digitalen Buchhaltungssoftware. Die Gründer Fabian Silberer und Marco Reinbold hatten es sich zum Ziel gesetzt, Selbstständigen und Kleinunternehmern den Arbeitsalltag zu erleichtern. Als Söhne von Selbstständigen kennen sie das Problem der nervigen Buchhaltung und haben daher eine Plattform geschaffen, auf der Unternehmer ihre Finanzen stets im Blick haben und mit der die Buchhaltung einfach von der Hand geht. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten 6 Monate auf www.safdesk.de/startupinsider.
Startup Insider Daily Interview.
Jetzt zu Gast
Hanna Asmussen, Co-Founder und CEO von Localize.
Schön, also ich freue mich, Hanna Asmussen ist hier, Co-Founder und CEO von Localize. Hallo Hanna.
Freut mich sehr, heute da zu sein.
Ja, es freut mich auch sehr und erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer Runde. Ihr habt ja gerade, ja, also quasi bewiesen, dass euer Konzept scheinbar auf einem guten Weg ist, ne?
Ja. Ja. Hat mich auch sehr gefreut. Es ist natürlich immer eine stressige Phase, aber wenn man dann durch ist, dann freut man sich umso mehr.
Du hast mir erzählt, du bist gerade in Spanien, weil ihr auch in Spanien jetzt durchstarten wollt. Aber vielleicht bevor wir darüber reden und den Ausblick, vielleicht mal ganz kurz, was macht ihr denn genau?
Mit Localize helfen wir Unternehmen dabei, Mitarbeiter über Grenzen zu bewegen. Also alles, was man grob unter Global Mobility zusammenfasst. Also da fällt drunter, wenn ein Unternehmen viele Fachkräfte aus dem Ausland einstellt, die ein Visum brauchen, nach Deutschland kommen, aber eben auch zum Beispiel bestehende internationale Mitarbeiter, die Visumsverlängerung brauchen oder jetzt eben auch immer mehr Bewegung zwischen Standorten. Also wenn ein Unternehmen jetzt eben verschiedene Standorte hat und der Mitarbeiter sagt, ich möchte dann doch lieber an den sonnigeren Standort wechseln zum Beispiel.
Das ist wahrscheinlich ein Thema, was jetzt gerade irgendwie in den letzten 18 Monaten wahrscheinlich total durchgestartet ist, ne?
Genau, also man merkt, also nicht nur in den letzten Monaten oder in den letzten 18 Monaten, sondern auch schon davor hat sich im Bereich Global Mobility so eine sehr starke Diversifizierung angebahnt. Also vorher, ich meine, vor 20 Jahren war ja eigentlich so der einzige Use Case, weiß nicht, Siemens schickt irgendeinen Senior Manager in ein anderes Land, um da eine neue Fabrik oder einen neuen Standort zu eröffnen. Und dann, ja, in den letzten 20 Jahren hat man da schon immer mehr Bewegung gesehen, auch so internationale Trainee-Programme. Und jetzt in den letzten 18 Monaten hat sich diese Entwicklung eigentlich mal verstärkt. Also ich glaube, es wird ja immer normaler, vor allem eben auch für junge Talente oder so, ja, 20 bis 40, dass sie einen Teil ihrer Karriere im Ausland verbringen. Und das ist was wir mit Localize ja super stark fördern. Also durch ein digitales Produkt ist das eben genau unsere Zielgruppe.
Kannst du mal was zu eurem Geschäftsmodell dann sagen? Also ihr verkauft es aber primär an Unternehmen, ne?
Genau. Also ja. Wir arbeiten mit Unternehmen und dann gibt es 2 Seiten vom Produkt. Also auf der einen Seite die Softwareseite für HR. Das ist im Endeffekt ein Management- und Tracking-Tool, dass sie immer eine Übersicht haben, also wie so ein Applicant-Tracking-System, dass sie immer eine Übersicht haben, wo ist der Mitarbeiter gerade im Prozess, was ist das nächste To-Do. der Kern von dem Produkt ist dann aber, dass wir die Prozesse automatisieren und Schritt für Schritt da durchführen. Also der Mitarbeiter hat dann einen Zugang zur eigenen App und sieht dann da immer, okay, was ist mein nächstes To-Do? Welche Dokumente muss ich hochladen? Dadurch gestalten wir den Prozess viel transparenter, können auch beschleunigen und haben auch eine bessere Experience für so einen doch etwas stressigen Prozess, sag ich mal. Und für Unternehmen ist es dann so, die zahlen einmal eine kleine Fee für die Softwarenutzung und dann eben pro Case, den wir abwickeln.
Und in welchen Dimensionen spielt sich das ab?
Also es ist unterschiedlich. Es kommt auf den Case drauf an. Ungefähr sind die Preise dazwischen, also eigentlich alles so zwischen, ich glaube, 300 und 1.500 Euro ist möglich. Und genau, die Software-Fee ist 50, 200 oder 500 Euro, also auch je nach Unternehmensgröße und je nach Features. Genau, und bei den Cases kommt es eben wirklich drauf an, auch zum Beispiel in welches Land. Also wir machen jetzt nicht nur, also wirklich nicht nur Deutschland ab, sondern bringen eben auch Menschen nach Spanien, Irland, UK, Niederlande, also mittlerweile bieten wir da noch eine Vielzahl anderer Länder an.
Genau, und jetzt hast du ja gerade gesagt, du bist jetzt dabei, irgendwie, ja, ich weiß nicht, Teil der internationalen Expansion vorzubereiten. Ihr habt aber auch generell ein verstreutes Team, hast du gesagt. Das heißt, ihr seid quasi selbst euer bester Kunde, ne?
Genau, ja, also bei uns, das ist auch ganz interessant, wir haben ja in Hamburg angefangen und sind dann aber relativ schnell, also haben auch angefangen in Berlin Mitarbeiter einzustellen und dann in den letzten 18 Monaten eben auch angefangen, das Ganze international zu machen. Also in Porto haben wir jetzt zum Beispiel auch ein Office, haben aber auch, also beziehungsweise wir haben halt echt dieses Hybrid-Setup, was in aller Munde ist. Also dass wir Offices eigentlich eher so sehen, dass es für die Mitarbeiter eine Chance ist, wenn sie irgendwo arbeiten wollen im Office. Ein Großteil der Mitarbeiter ist aber komplett remote. Also das heißt, wir haben auch eine Mitarbeiterin sitzt in den französischen Alpen. Da werden wir vermutlich kein Office hinstellen. Also das heißt, es ist wirklich so, dass wir die Offices da machen, wo wir dann eben so ab 5 Mitarbeiter aufwärts haben. Und dass wir da ein Setup across Europe eigentlich bauen wollen.
Ist das so das neue Modell für moderne Unternehmen, würdest du sagen?
Ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist super individuell. Ich glaube, es ist auch schwieriger, je größer das Unternehmen ist, dann die bestehenden Strukturen zu ändern. Also alleine, wenn man dann eben ein sehr großes Office in einer Stadt hat, das wirst du ja auch nicht von heute auf morgen los. Und dann hast du natürlich auch die meisten Mitarbeiter schon in einer Stadt. Dann kannst du natürlich gucken, dass du dich so ein bisschen flexibler aufstellst und den Mitarbeitern die Möglichkeit gibst, auch an andere Standorte zu wechseln. Es kommt aber natürlich auch immer auf die Tätigkeiten an. Und ich glaube, es ist dann am Ende so eine Entscheidung zwischen, was sind so die Erfordernisse von dem Job und von dem Team, was sind die Präferenzen der Mitarbeiter und so weiter. Darum ist es, glaube ich, wirklich so, dass jedes Unternehmen muss so seinen eigenen Spot finden zwischen komplett remote, über die Welt verstreut und komplett zentriert in einem Office.
Und jetzt habt ihr gerade eine Runde abgeschlossen. Also wie gesagt, nochmal Glückwunsch dazu. Das bedeutet quasi, ihr startet jetzt zum einen durch, heißt aber auch, ihr wächst noch nicht aus dem Cashflow, sondern das ist quasi noch defizitäre Aufbauarbeit, ja?
Genau, also wir waren tatsächlich auch direkt vor der Finanzierungsrunde profitabel. Also das ist schon ein Business, was man super profitabel aufbauen kann. Wir haben das Kapital jetzt aber aufgenommen, hauptsächlich damit wir schneller wachsen können. Also jetzt gerade ist es ja so, dass die meisten Unternehmen, mit denen wir arbeiten, kommen noch aus Deutschland. Wir wickeln dann auch internationale Standorte für die ab. Der große Schritt ist jetzt aber, dass wir wirklich viele internationale Kunden, also vor allem so UK, Irland ist ein super spannender Zielmarkt. Also dass wir da verstärkt reingehen und das ist auch so, da gesagt, immer der große Proofpoint, den wir für eine Series B eigentlich noch machen wollen. Also dass wir wirklich sagen, also alles Go-to-Market muss jetzt in UK, Irland auch so funktionieren wie in Deutschland. Wenn wir das geschafft haben, dann ist es, glaube ich, super spannend, weil dann steht uns im Endeffekt die Welt offen. Also das ist so, das ist das Ziel für die nächsten 12 Monate.
Cool. Was macht denn diese beiden Märkte so interessant?
Das ist ja im Endeffekt ein großer, also zum Beispiel Dublin ist ja wirklich der erste Punkt, wo eigentlich US-Unternehmen ihren ersten internationalen Standort in Europa aufbauen. Also das heißt, da hat man dann, ich meine, Google, Facebook ist natürlich noch eine Nummer zu groß, aber auch viele jetzt so Series B, Series C Startups aus den USA, die dann da ihre ersten Offices aufbauen. Also das heißt, da hat man ja unglaublich viel internationales Talent. Und in UK ist es ja auch so, dass man sehr, sehr viele Startups mit Headquarter in UK hat. Und das heißt, der Markt ist ja im Endeffekt genauso groß, wenn nicht sogar noch größer als Deutschland. Und darum, wenn wir wickeln ja auch so Niederlande, Spanien und so weiter ab. Das heißt, das sind auch spannende Märkte. Aber ich glaube, so von der Größe sind sowohl UK und Irland wirklich die, die spannendsten.
Und jetzt, also ihr wart ja auch im Y Combinator, ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Modell, ich habe das glaube ich in Amerika auch schon ein paar Mal gesehen, wir haben es hier im Podcast auch schon ein bisschen besprochen. Ist das so ein Markt, wo, also vielleicht kannst du mal über die Herausforderungen sprechen, wenn sich da jetzt mehrere Wettbewerber treffen. Wie kann man sich da überhaupt differenzieren?
Also ich glaube, bei dem, was wir machen, ist der Wettbewerb, also bei genau dem, was wir machen, ist der Wettbewerb noch ein bisschen begrenzt. Alles, was drumherum ist, da passiert gerade extrem viel. Okay. Also so Deal und Remote.com, also so dieses ganze Thema, ich kann internationale Mitarbeiter in einem anderen Land einstellen. Das ist ja auch nichts da, was wir selber machen. Also da partnern wir mit genau den Unternehmen eben auch. Da passiert extrem viel, da ist ja auch super viel Geld reingeflossen. Mhm. Bei dem, was wir machen, ist jetzt auch echt immer mehr Bewegung. Also da gibt's auch mehr Competition, also Jobbatical und VisaRight, auch in Deutschland. Mhm. Und meine Meinung ist immer, der einzige Weg, wie man sich langfristig differenzieren kann, ist über Produkt, weil du es so ja im Endeffekt schaffst, dass du es automatisierst. Also gerade weil so dieses Thema Visum, Immigration, Papierkram, das ist ja, kann im Zweifel sehr manuell werden. Und das muss man halt verhindern. Also das heißt, man muss immer darauf achten, dass der Grad der Automatisierung so hoch bleibt, wie er jetzt gerade ist, also auch während der Skalierung, weil sonst ist natürlich dieses Thema Unit Economics, ein langfristig gesundes Business aufbauen schwierig. Und darum, also es ist bei uns auch wirklich so, wir haben immer einen super starken Fokus auf Produkt gehabt und ich glaube, das wird auch langfristig der beste Differenziator.
Du hast, oder vielleicht kannst du uns mal eine Idee geben, wo ihr mal landen könntet von der Größe her, weil das ist ja jetzt ein riesengroßer Markt, ne? Und wie gesagt, ich glaube, der hat jetzt eben nochmal Rückenwind bekommen. Du hast ja auch, ich habe gesehen, ihr habt, glaube ich, seit dem letzten Jahr, glaube ich, ein 300-prozentiges Wachstum hingelegt, ne? Ja, und das, geht das so weiter? Was würdest du sagen?
Genau, also ich glaube, es ist erst der Anfang. Denn was ja total spannend ist jetzt durch diese ganze Flexibilisierung, sind Mitarbeiter, also gibt es ja nicht nur diese Entscheidung, okay, entweder ziehe ich jetzt für 5 Jahre in ein anderes Land oder ich lasse es halt, sondern auch so dieses, okay, ich kann mal 6 Monate irgendwo anders hinziehen, ich kann auch mal 3 Monate woanders hinziehen. Ich glaube, so dieses Arbeiten über Grenzen hinweg wird immer mehr kommen. Das ist ja genau das, was wir auch ermöglichen. Also darum ist es, glaube ich, wirklich jetzt erst die Spitze des Eisbergs, wo wir in 5 Jahren stehen, mit hoffentlich einer globalen Abdeckung. Also das ist wirklich das große Ziel. Denn ich glaube, wenn wir das schaffen, dann wird, sag ich mal, unser idealer Kunde wirklich jemand wie Google oder Facebook sein, weil die natürlich, also Facebook, ich glaube, 50% aller Facebook-Mitarbeiter haben während der Zeit bei Facebook einen Global Mobility Case, also dass sie entweder permanent irgendwohin relocaten oder halt auch längere Business Trips haben, wo sie Visa für brauchen. Und das sind ja dann schon Zahlen an Menschen, die man da über Grenzen bewegt, wo auch die Umsätze dann ganz interessant werden. Und das heißt, das ist wirklich unser großes Ziel, in den nächsten 5 Jahren global zu skalieren und immer mehr Menschen zu ermöglichen, wirklich international zu arbeiten.
Und in eurer Pressemeldung habe ich gesehen, da war eine ganze Reihe an Startup-Namen irgendwie auch drin, ne, die so eure Kunden sind. Ist das so euer typischer, ich weiß nicht, auch Eintrittsmarkt, einfachster Markt momentan?
Ja, es ist aber auch wirklich der spannendste Markt, weil da natürlich der, sag ich mal, Anteil an internationalen Mitarbeitern am größten ist. Also natürlich gibt es auch traditionellere Unternehmen, die internationale Mitarbeiter zwischen Standorten bewegen. Aber bei Startups, bei Tech-Unternehmen, da ist der Anteil von internationalen Mitarbeitern auch gerne mal bis zu 90%. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und darum, und vor allem natürlich dann auch so, da sag ich mal, das Segment, junge Leute im Tech-Bereich wollen lieber eine digitale Lösung, die sie durch den Prozess führt, als dass sie jetzt jemanden haben, der sie zum Beispiel vom Flughafen abholt und Händchen hält, sag ich mal.
Und wenn man jetzt mit euch arbeiten möchte, wie lange ist der Prozess und wer soll sich denn bei euch melden? Wer sind denn so die Wunschkunden, die jetzt vielleicht, und wie schnell geht das dann? Ne?
Also Wunschkunden tatsächlich alle, die internationale Mitarbeiter haben und die besser unterstützen wollen. Also wir arbeiten noch mit unterschiedlichen Kundengrößen. Also wir haben auch kleinere Kunden, auch so, also selbst kleiner als wir, auch noch so Pre-Series A, die jetzt ihre ersten internationalen Mitarbeiter einstellen. Das finde ich auch denen helfen wir sehr gerne, weil ich finde, es ist immer schön, da bei den ersten Schritten auch zu begleiten. Und wir wachsen dann ja auch mit den Kunden. Also wir haben auch ein paar von unseren bestehenden Kunden, die früh mit uns gestartet sind, und dann sind wir einfach mit denen gewachsen. Also deswegen nehmen wir eigentlich jede Größe an. Geografisch bieten wir ja eben Deutschland, Österreich jetzt auch, Spanien, Portugal, Niederlande, Irland, UK an. Also das heißt, in all diese Märkte, da können wir Kunden helfen, Mitarbeiter reinzubringen. Alles andere steht noch auf der Roadmap für die nächsten Monate. Aber das heißt, eigentlich jedes Unternehmen, das Mitarbeiter in diese Standorte bringt, jederzeit gerne melden. Wir können helfen.
Cool. Und dann nochmal vielleicht ein Satz zum Y Combinator. Hat euch das viel gebracht?
Ja, total. Bei uns war es ja spannend, weil wir ja alle drei nicht so wirklich aus dem Startup- und Tech-Bereich kamen. Das heißt, wir mussten uns unglaublich viel selbst beibringen. Sowohl also Produkt-Tech-seitig, aber auch wie gehe ich so diese ersten Schritte, Fundraising und so weiter. Und da ist so Zugang zu einem Netzwerk immer extrem wertvoll. Und ich glaube, natürlich gibt es Leute, es gibt ja in Deutschland auch so zwei, drei sehr starke so Uni-Gründungsnetzwerke. Da, also wir hatten ja ein Exist in Hamburg, aber ich meine, Hamburg ist das Netzwerk da schon noch ein bisschen kleiner. Und deswegen war der Y-Combinator für uns wirklich so ein Boost, wo wir Zugang zu super starken Leuten hatten, die viele Produkte schon gebaut haben, auch wussten, wie man das Ganze angeht. Und das ist auch nochmal so eine ganz andere Brille auf das Thema, finde ich. Also in Deutschland war oft das Problem am Anfang, dass wir gehört haben, ach ja, ihr müsst das ja erstmal perfekt bauen, bis ihr irgendwie launchen könnt. In den USA ist es genau umgekehrt. Das halt immer gesagt wird, okay, so schnell wie möglich raus damit, auch wenn es halt noch nicht schön ist, dann kriegt ihr irgendwie Feedback und so weiter. Und das heißt, das war wirklich, glaube ich, was uns nachhaltig weitergeholfen hat.
Und dann muss man jetzt nochmal, also soweit alles verstanden, finde ich, klingt super. Jetzt muss man, glaube ich, bei euch nochmal anmerken, ihr seid drei Gründerinnen, ne?
Ja.
Ja. Nee, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Das war jetzt auch mir wichtig, dass wir erstmal quasi das Unternehmen in den Mittelpunkt stellen. Aber erzähl doch nochmal, also drei Gründerinnen, warum gibt es so wenige reine Female Founder Teams?
Ja, es ist spannend. Ich glaube, die Gründe sind ja vielfältig. Ich glaube, in Deutschland ist es ja auch schon nochmal ein Thema, dass es wird relativ lange studiert und dann ist ja auch irgendwann das Thema Familie und so weiter. Also dass das halt auch ein Hindernis ist mit wann kommt welcher Schritt. Und ich glaube, Gründung ist ja auch mal sehr zeitintensiv. Also ich habe das Gefühl, dass das teilweise ein Blocker ist, was ja total schade ist, was ja, glaube ich, auch daran liegt, dass in Deutschland oft leider noch ein sehr traditionelles Rollenbild gilt, also auch noch stärker als in anderen Ländern. Bei uns war es ja auch wirklich Zufall, sag ich mal. Ich meine, wir haben uns jetzt nicht uns wegen dem Geschlecht ausgesucht, sondern wir kannten uns. Und das ist aber total spannend, weil wir merken es jetzt ja auch dadurch, also wir kriegen viel mehr weibliche Bewerbungen. Also wir haben genau das umgekehrte Problem, was da, glaube ich, die anderen Tech-Startups alle haben. Also ich sehe es als totalen Vorteil, weil man ist irgendwie anders. Es war aber am Anfang, es gab natürlich auch schon Situationen, wo man dann so erstmal so beäugt wurde oder wie gesagt auch den Kommentar hin und wieder mit, ja, dann kriegt ihr ja irgendwann ein Problem, wenn ihr alle gleichzeitig schwanger werdet. Also wo ich dann auch dachte, so come on, also das musst du mir jetzt eigentlich nicht erzählen. Also das heißt, es taucht schon auf, aber ich glaube generell, ja, ich hoffe halt, dass wir jetzt auch als Role Model dann zeigen können, dass es an sich echt unproblematisch ist. Das wäre so mein großes Ziel. Ich glaube auch, das Thema Role Models ist natürlich auch was man nochmal verstärken kann. Ich glaube, in Deutschland gibt es da mittlerweile echt ein paar sehr, sehr coole Role Models, aber es kann natürlich immer noch mehr geben.
Und also wenn man dir jetzt zuhört, du sprühst ja vor Enthusiasmus, aber hast du das Gefühl, ihr habt das ja irgendwie, wenn du mal so zurückblickst, habt ihr das jemals bereut, gegründet zu haben?
Ich glaube, man wird immer wieder auch diese Momente haben, wo man dann denkt, so scheiße, warum machen wir das eigentlich? Weil halt, ich glaube, es kommt ja, also mindestens einmal im Monat kommt halt so ein Moment, wo man wieder denkt, so fuck, das war, also ich, so Beispiele, wenn man, weiß nicht, wenn wieder irgendwas mit einem Mitarbeiter ist, wo es irgendwie dann Stress gibt, wenn halt irgendwie was ist, wo keine Ahnung, irgendein Kunde mal böse ist oder wenn man, also es gibt ja immer wieder so Kleinigkeiten und man ist ja super nah dran, also man kann sich ja überhaupt nicht davon distanzieren, am Anfang zumindest. Ich hoffe, das kommt irgendwann nochmal, aber das heißt, das kommt immer wieder. Ich glaube, da ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht allein ist als Gründer, also dann hat man halt da seine Mitgründerin und wenn man dann halt wirklich immer sagt, so boah, ey, heute war einfach ein richtig scheiß Tag, ich habe gerade überhaupt keinen Bock mehr. Und dann hat man jemanden an der Seite, der sagt, komm, morgen sieht alles wieder besser aus. Und ich glaube, also die Pros überwiegen ja ganz klar, sonst wären wir heute nicht hier.
Also ein Plädoyer fürs Gründen und ein Plädoyer fürs Nicht-Alleine-Gründen.
Genau, definitiv.
Super. Hanna, hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Aber wie gesagt, von meiner Seite vielleicht noch, wenn ich irgendwem mit irgendwas helfen kann, schreibt mir mal jederzeit gerne bei LinkedIn. Ich freue mich vor allem natürlich auch für weibliche Gründerinnen, aber auch für jeden anderen.
Super. Und vielleicht noch die Frage, sucht ihr gerade Mitarbeiter?
Ganz, ganz viele, also wirklich auf jeder okay. Funktion. Und wie gesagt, wir haben ein total tolles Office in Porto, in Berlin, in Hamburg, bald dann hoffentlich auch irgendwo in Spanien. Also von daher, join us.
Cool. Alles klar, du, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch, hat Spaß gemacht und wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich auf Neuigkeiten.
Perfekt, vielen, vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut.
Hast du einen Service oder ein Produkt, das für unsere Hörerinnen und Hörer interessant sein könnte? Startup Insider Daily ist das Informationsmedium der deutschen Startup-Szene. Wir informieren täglich über alle relevanten Nachrichten mit unserem morgendlichen Newsletter und natürlich auch mit unseren täglichen Podcast-Folgen. Unsere Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer sind Startup-Enthusiasten, Gründerinnen und Gründer, Investorinnen und Investoren und haben ein großes Interesse an digitalen Trends. Informiere dich jetzt über unsere Werbemöglichkeiten auf www.startupinsider.de/mediadaten oder schreibe uns einfach eine E-Mail an sales@startupinsider.de. Wir beraten dich gerne.
Jetzt zu Gast
Jean-Pierre Fumagalli, Co-Founder von Villa Circle.
Wir gehen in schöne Hamburg. Ich bin verbunden mit Jean-Pierre Fumagalli. Er ist der Co-Founder bei Villa Circle. Hallo.
Grüß dich, Jan.
Ja, toll, dass du da bist. Und erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Relativ schnell nach eurer Gründung, muss ich sagen, ne?
Ja, das war echt super erfolgreich für uns. War auch erstaunlich, sehr, sehr gutes Feedback, sehr viel Nachfrage. Dafür, dass wir wirklich erst seit 4 Wochen am Markt sind, haben wir da wirklich einen hohen einstelligen Millionenbetrag eingesammelt und das nicht nur einfach viel Geld eingesammelt und wirklich auch von sehr, sehr guten Venture-Capital-Fonds dahinter, 3 der führenden Venture-Capital-Fonds im Bereich Immobilienreise, viele Angels im Bereich Finanzierung, Immobilien. Also sind damit sehr, sehr zufrieden und freuen uns jetzt, das Team entsprechend aufzubauen und da wirklich richtig loszulegen.
Mhm. Über die Investoren und so weiter können wir gleich noch ein bisschen sprechen. Da bin ich immer, wenn nicht drin steht, wer investiert hat, wäre ich erst recht neugierig. Da müssen wir gleich nochmal sprechen. Aber lass uns mal vorher über euer Konzept sprechen. Wenn du sagst, es gab auch hohe Nachfrage am Markt, dann scheint ja an dem Konzept was dran zu sein.
Ja, es ist eigentlich ein Konzept, was in Amerika schon seit, seit 20 Jahren bekannt ist, läuft unter dem Namen Fractional Ownership oder Co-Ownership, Managed Co-Ownership. Ist hier in Europa weniger bekannt, ist hier, hat nicht wirklich Fuß gefasst. Hier ist eigentlich nur aus den 60er Jahren so ein bisschen das verstaubte Timesharing eigentlich hängen geblieben und dann hat sich das nicht weiterentwickelt. Wir haben uns immer schon gefragt, warum eigentlich nicht. Ist aber natürlich in Europa auch mit den ganzen Jurisdictions relativ komplexes Steuerthema, rechtliches Thema. Deswegen hat das wahrscheinlich auch schnell keiner angefasst. Aber wir sehen jetzt auch in Amerika nach der Corona-Krise, ist das ganze Thema natürlich nochmal richtig heiß geworden, läuft richtig los. Denn viele haben gemerkt, so ein Ferienhaus hat doch schon abseits des Lifestyles einen wirklichen Mehrwert, insbesondere in den Zeiten von Corona. Man ist ein bisschen geschützter, man will nicht mehr in die großen Hotels. Und natürlich von Work from Home und Work from Everywhere macht das natürlich erst recht Sinn. Insofern kriegt das Ganze erstmal wieder so eine richtige neue Bewegung.
Ich habe es offen gestanden, hast du mich aber im Vorfeld schon aufgeklärt, ich habe es als Finanzierungsmodell gesehen, weil ich dachte im Prinzip, ihr verkauft Anteile an Luxusimmobilien und das ist dann eher vielleicht auch ein Renditeobjekt hinterher, aber es ist nicht ganz so, ne?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also wir selber verkaufen in dem Sinne nicht wirklich Anteile. Wir helfen eigentlich Leuten, ein Ferienhaus mit anderen gemeinsam zu erwerben. Wir selber verkaufen keine eigenen Immobilien, also wir arbeiten mit Bauträgern und Maklern zusammen, suchen gute Objekte raus, aber auch suchen mit den Kunden ganz gezielt eigene Objekte und die Kunden kommen auch zu uns und bringen ihre Objekte mit und sagen, das Objekt würde ich gerne mir mit anderen teilen, könnt ihr mir noch 2, 3 dazu bringen, weil alleine lohnt sich nicht, denn man guckt sich so auf dem Markt ein bisschen an, es gibt sehr viele, die sich ein Ferienhaus wünschen, aber nur sehr wenige, die wirklich eins besitzen. Und das liegt zum einen daran, dass viele sich die Preise nicht mehr leisten können, aber auch für einen sehr großen Teil, der sich es leisten könnte, ist einfach der Nutzenverhältnis zum Preis und zu den Kosten nicht stimmt. Denn Ferienhäuser kosten in der Anschaffung eine ganze Menge, aber auch im Unterhalt, aber werden halt meistens sehr selten genutzt. Und dann ist die Frage, was macht man? Teilt man sie sich mit anderen? Die Sharing Economy ist ja generell im Aufwind. Oder versuche ich es zu vermieten? Aber dieses ganze Thema Vermieten, wer das mal gemacht hat, weiß auch, das ist nicht ganz so einfach. Gibt es inzwischen viele Gesetze, Anti-Airbnb-Gesetze, Lizenzen, muss sich drum kümmern. Auch da muss man Drittanbieter sich besorgen, die bis zu 35% Marge nehmen dafür, dass sie einem die Leute holen. Also insofern ist genau dieser Mittelweg, es gibt eigentlich nur null, ich miete, oder 100%, ich kaufe es mir alleine. Und in diesem ganzen Graubereich dazwischen, da bewegen wir uns einfach, Leute in ein Ferienhaus zu bringen, mit anderen gemeinsam sich was leisten zu können, was man sich sonst nicht leisten würde oder könnte.
Ja, und nicht leisten würde oder könnte. Also ich habe auf eurer Webseite mal gesehen oder geschaut, da gibt es eine ganze Reihe an Objekten, die ihr da vorstellt. Das sind so Objekte, da läuft man typischerweise im Urlaub dran vorbei und denkt sich, boah, wer da wohl wohnt. Ne?
Also das sind ja genau. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen genau das, was daran das Spannende ist. Also man kann sich überlegen, Wunsch und Wirklichkeit, spätestens dann, wenn Leute sich wirklich ein Ferienhaus angucken und sich überlegen, was zu kaufen, dann fällt Wunsch und Wirklichkeit auseinander. Natürlich träumt jeder von der tollen Immobilie mit Meerblick und einem Pool und einem Garten und alles ist schön. Wenn man dann auf die Preise guckt, sagt man, oha, ja, also die sind einem schon sehr, sehr teuer und gute Immobilien in Top-Lagen, da gibt's eigentlich unter einem siebenstelligen Bereich eigentlich gar nichts mehr. Da fängt das überhaupt erst an. Wenn man dann rechnet, wie viel Zeit kann ich denn überhaupt da verbringen? Wie viel nutze ich's denn? Dann ist spätestens dann steigen halt viele aus. Und dann gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder man kauft gar nichts und sagt, oh Gott, das ist alles nichts für mich. Oder man geht auf die schlechtere B-Variante. Man kauft sich dann eben nicht in der schönen Lage ein kleines Apartment und gibt auch viel Geld aus, aber ist nicht so richtig zufrieden damit.
Aber so hochgerechnet sind es so 3-5 Millionen Objekte, die ihr hier habt, ne?
Ja, genau. Also wir sind so im Bereich 2 bis 4 Millionen sind die Objekte, mit dann aber auch komplette Einrichtungen, mit Innenarchitekten, so wie sie schlüsselfertig dann sind. Das sind schon die Objekte in dem Bereich, wo wir rangehen. Das ist aber auch das, wo man in Europas Top-Lagen inzwischen in einer guten Lage sagt, das ist der Preis. Darunter wird es wirklich schwierig, da muss man Abstriche in der Lage machen. Und das bedeutet natürlich Abstriche in der Lage nicht nur das Urlaubsgefühl und Lifestyle-Gefühl, sondern natürlich auch ein Investment-Thema. Denn jeder, der mit Immobilien ein bisschen sich auskennt, weiß, Lage ist alles beim Werterhalt und auch bei der möglichen Wertsteigerung.
Ja, ich wollte so ein bisschen auf eure Zielgruppe raus, ne? Also, weil das ist ja wahrscheinlich dann eine sehr exponierte Zielgruppe. An die kommt man wahrscheinlich auch gar nicht so leicht ran, ne? Also, wie sprecht ihr die an? Und was ist vielleicht auch deren Motivation? Ist es da, also, weil die haben ja hinterher, wenn ich es richtig sehe, in der Regel hier bei euch ein Achtel des Objekts, ne?
Ja, also, wir bieten maximal ein Achtel an. Das heißt, so im Durchschnitt pro Haus befinden sich 2 bis wahrscheinlich eher so 4 bis 6 Eigentümer, die sich so ein Haus teilen. Einige sind mit meinem Achtel fein, einige sagen, ich möchte ein Viertel haben. Das hängt sehr individuell davon ab, was die persönliche Nutzungspräferenz ist und wie oft man da auch wirklich hinfährt. Es gibt sogar einige, die sagen, bevor ich mir ein ganzes Haus alleine kaufe, kaufe ich mir lieber an 2-3 unterschiedlichen Orten lieber ein Achtel und fahre halt mal in Skiurlaub und mal in die Sonne und habe beides, anstatt nur an einem Ort was zu haben. Also da gibt es unterschiedliche Präferenzen und natürlich sind es relativ teure Häuser, aber genau in dem Bereich macht es natürlich auch Sinn, die dann zu teilen. Man möchte ja auch, wenn man im Urlaub ist, auch mal mit Freunden hinfahren, vielleicht mit Kindern. Genau da wird es entscheidend im Hotel, wenn ich mir 2-3 Hotelzimmer mieten muss mit Freunden und Kindern zusammen, da wird es ein sehr, sehr teurer Urlaub. Ich kann solche Häuser auch mieten, aber die sind in der Hauptsaison wirklich inzwischen auch von den Preisen wahnsinnig teuer geworden und wirklich gute Objekte gibt es auch selten zu mieten. Es sind dann meistens die seelenlosen, ich sag mal, Airbnb, Ikea-Häuser, die in der Vermietung sind. Und wenn man wirklich was Schönes sucht, ist es fast nicht mehr bezahlbar. Und bei den heutigen Investitionspreisen und Negativzinsen macht es dann wirklich eher Sinn zu sagen, dann kann ich mir den Lifestyle auch selber leisten. Vor allen Dingen, wenn ich mir mit mehreren teile. Und wir liegen da so in der Zielgruppe zwischen 200 bis 800.000 Euro den Share. Das ist eigentlich so der Sweet Spot, in dem wir Kunden suchen und dem wir auch anbieten. Drunter macht es weniger Sinn, weil dann die Kosten auch für das ganze Thema nicht so effektiv sind. Drüber macht es dann auch weniger Sinn, weil dann ist es irgendwann Leuten auch egal, dann können sie sich das auch leisten, das allein zu machen.
Bedeutet aber, du redest eigentlich mit Leuten, die irgendwie mal mindestens 10 Millionen irgendwie Liquidität irgendwie mitbringen, weil man fängt ja wahrscheinlich an mit der Stadtwohnung, da ist man sich wahrscheinlich erstmal...
Das ist eben ganz erstaunlich, das glaubt man immer so. Also die meisten Leute, mit denen wir reden, sind nicht die klassischen, die jetzt wirklich Millionen von Euro haben, sondern das ist, man erstaunt sich doch, wie viele Leute 200.000, 300.000 Euro irgendwo angespart haben und natürlich jetzt im Moment, gerade in der jetzigen Zeit sagen, was mache ich denn damit? Auf der Bank kostet mich Negativzinsen, die Inflation frisst es mir weg, habe ich auch nicht viel von, alles ist teuer geworden, eine Ferienimmobilie kann ich wenigstens nutzen, es gibt mir einen Lifestyle und nicht eine Hoffnung nur irgendwann auf eine Rendite, sondern ich habe es zumindest genutzt und das ist meine Lifestyle-Rendite und Best Case steigt's, worst case verliert's zumindest nicht. Also es gibt wirklich tatsächlich Leute, die meisten, mit denen wir sprechen, die haben noch nicht mal ein Erstimmobilie, sondern sagen, ich möchte gern diesen Luxus einer Ferienimmobilie besitzen, nutzen, dorthin fahren, Urlaub, Geld ausgeben und möchte ein gutes Gefühl haben, mich nicht drum kümmern zu müssen, aber auch, dass das Geld im Zweifel nicht weniger wird und ich in der Zwischenzeit zumindest wirklich einen positiven Lifestyle davon hatte.
Nee, verstehe ich. Aber jetzt
also weit weg von den Multimillionären, das ist wirklich eine ganz andere Zielgruppe, weil die wäre auch wirklich sehr schwer zu kriegen. Wenn du dich mal anguckst, so in Deutschland, fast 20% der Bevölkerung träumen vom Ferienhaus. Und wenn du dir anguckst, wie viel wirklich tatsächlich auch 200.000 über haben, dann ist das doch schon ein relativ großer Bereich.
Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum das jetzt ein Startup ist. Also wofür braucht ihr jetzt das Kapital? Weil eigentlich ist es ja, sag mal, erstmal fast nah am normalen Maklergeschäft, würde ich sagen. Ne? Und so ein normaler Makler geht jetzt auch nicht hin und sagt, ich skaliere jetzt hier wie Bolle und vielleicht sehe ich hier auch eine bestimmte Tech-Komponente noch nicht, aber erstmal sieht es auf den ersten Blick aus wie relativ Low-Tech, ne? Das ist eher eine
Frage, ne? Genau, das ist so ein bisschen die ähnliche Frage. Kannst du dich fragen, auch bei Flaschenpost, also auch Flaschenlieferung und Getränkelieferung gab es seit 20 Jahren. Was hat Flaschenpost anders gemacht? Es ist natürlich das Thema, dieses Fractional Ownership in die digitale Welt zu bringen. Was machen wir anders? Was machen die Amerikaner anders? Da gibt es natürlich auch jetzt das große Beispiel Pacaso, die innerhalb von 5 Monaten mit dem gleichen Modell in Amerika von 0 auf 1 Milliarde Bewertung gelaufen sind und sich da 200 Millionen reingeholt haben. Es ist schon ein großes Tech-Play. Es geht wirklich um Marketing. Wie finde ich die Zielgruppe? Wie gebe ich den Nutzern dann auch ein digitalisiertes Gefühl? Also wir bauen eine App, über die App können sich die Nutzer einloggen, können ihre Zeiten buchen. Darum sind auch alle Dienstleister angeschlossen. Also der Hausservice, die Reinigung, der Poolservice. All das, worum man sich nicht kümmern muss und wo immer viel hin und her telefoniert wird. Wann kommt wer? Hat was stattgefunden? Ist was kaputt gegangen? Das ist natürlich ein Ticketing-System, automatisiert. Das ist die jüngere Generation ist gewöhnt, heutzutage auf einer App eine Usage-Gefühl zu haben, das einfach und simpel ist. Per Knopfdruck funktioniert das.
Nee, da bin ich bei
dir. Das ist in der Immobilienbranche noch nicht angekommen und das ist auch, wo diese ganzen PropTechs gerade hingehen und das kostet natürlich auch einiges, sowas aufzunehmen.
Nee, total. Das ist also quasi der ganze Bereich, der dann eben nach dem Maklerpart kommt. Ne? Da bin ich total bei dir. Den kann man sicherlich auch extrem technologisch
aufsetzen. Und letztlich ist es ja nicht ein Makler, das ist ja der Unterschied. Also Makler, ich sage es jetzt mal ganz hart, ein Makler hat da wenig Ahnung. Ne? Der zeigt dir das Haus, schließt sie auf, sagt, ist doch ein super Blick und wenn sie kaufen wollen, gehen sie zum Notar, super meine Provision verdient.
Genau.
Bei uns ist das ja ganz anders. Also wir verkaufen nicht Häuser, sondern wir helfen Leuten beim rechtlichen Setup, bei den ganzen Hausverwaltungen der Nutzung. Und insofern ist das für uns ein langfristiger Kunde. Uns ist wichtig, dass die Kunden nicht nur, dass ich irgendwas aufgesetzt habe, hier hast du jetzt dein Häuschen und weg bist du, nächster Kunde kommt, sondern die Kunden bleiben bei uns langfristig. Wir wollen die wirklich glücklich machen. Und da gehört viel Tech und Know-how dazu, da gehört viel Service-Automatisierung dazu. Und letztlich natürlich auch eine Plattform, denn das ganze Thema wird nur richtig gut funktionieren, wenn man immer wieder neue Leute reinbekommt, Marketing macht und auch den Zweitmarkt anbietet. Insofern ist es so ein bisschen in Richtung, ich will nicht sagen Immobilien-Scout, aber es ist schon eine Thematik, eine Plattform und langfristig einen Markt aufzusetzen. Und man sagt, das ist ein wirklich völlig neues Gebiet, wo man wirklich auch neue Themen aufsetzt und auch die Plattform bietet, die nicht nur ein Einzelhaus verkauft und nach mir sind gut.
Ihr müsst aber nicht vorfinanzieren, ne, an irgendeiner Stelle?
Nein, also wir finanzieren nicht vor. Das ist wirklich, wir suchen eigentlich ganz konkret anhand der Leads die Objekte aus. Die Leute kommen ja auch teilweise mit ihren eigenen Objekten zu uns. Wir strukturieren es dann. Man kann sich natürlich irgendwann überlegen, im zweiten Schritt, wenn man, das ist jetzt, was die Amerikaner dann machen, wenn man natürlich genau weiß, was die Zielgruppen wirklich suchen, dass man dann noch anfängt, tatsächlich irgendwann eigene Häuser zu renovieren oder zu bauen, für ganz speziell für die Nachfrage. Aber das ist im Moment überhaupt nicht unsere Zielgruppe.
Ja. Und dann habt ihr uns eine Pressemeldung geschickt und jetzt mal stellvertretend, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, für alle Startups da draußen. Also da waren jetzt sehr viele Dinge verklausuliert, ne? Also hoher einstelliger Millionenbetrag stand drin. Und dann eben 3 führende, aber nicht genannte Investoren. Das musst du mir jetzt, also ich will dir jetzt hier keine Namen aus der Nase ziehen, aber musst du mir zumindest erklären, warum man das verklausuliert.
Ja, das war einfach das Thema, dass die im Moment alle nicht genannt werden wollten. Das ist liegt daran, dass die im Moment auch noch nicht öffentlich sind, denn wir sind ja noch sehr jung dabei und da will man jetzt auch Konkurrenten noch nicht gleich in die Karten sich schauen lassen, denn hast du ja mitbekommen, ist auch ein hart umkämpfter Markt. Pacaso startet, dann die Samba-Brüder investiert. Insofern, man will sich nicht gleich in den ersten 4 Wochen in die Karten schauen lassen und alles offenlegen. Das werden wir noch zu gegebener Zeit dann announcen.
Ja, eingetragen ist es nicht, habe ich zumindest geguckt. Ne?
Das, ja, genau. Ja, also ne? Das Geld ist da, aber eingetragen ist es nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Spätestens dann kann man es auch, natürlich ist es ersichtlich, aber bis zu dem Zeitpunkt haben wir es auch noch ein bisschen zurückgehalten.
Und dann mal noch einen Ausblick nach vorne. Wie groß kann das werden?
Ja, also ich sag mal, wenn du dir Picasso anguckst, mit 1 Milliarde bewertet, das ist natürlich die Amerikaner immer sehr, sehr sportlich, das ganze Thema, aber es ist schon eine ganz eigene Rubrik und dieses Thema Fraction Ownership, Co-Ownership ist in Amerika ein größerer 2-stelliger Milliardenbereich an Markt. Also dass der Markt kann genauso groß werden. Werden wir den alleine besitzen und dominieren? Natürlich wird es da andere Player geben, das ist auch kein Winner-Takes-It-All-Spiel, aber es ist ein Markt, der in Europa noch jungfräulich ist und noch nicht gestartet ist. Und es wird Zeit, dass das mal in Europa entsteht, denn es hat sehr, sehr viele Vorteile. Und da werden wir nicht die Einzigen, die Letzten sein, aber es ist grundsätzlich ein sehr, sehr großer Milliardenmarkt.
Super. Und dann vielleicht sagen wir für alle Hörerinnen und Hörer nochmal aus Interesse, was sind so gerade die Gebiete, in denen man gucken sollte, wenn man sich für Ferienwohnungen interessiert?
Ja, es ist wie immer. Ne? Ich glaube, dass die Top-Lagen sind immer die, die nachgefragt sind und die immer den Wert halten. Aber wir sehen schon, und deswegen konzentrieren wir uns auch auf Europa, wir sehen schon, dass nach der Pandemie auch mit CO2-Diskussionen, Flugthemen, wann komme ich wohin, Einschränkungen, die Nahgebiete doch wieder sehr gefragt sind, Europa sehr gefragt. Und Europa ist wirklich eines der schönsten Ziele. Es gibt so viele tolle Themen hier. Nicht umsonst kommen die Amerikaner und Asiaten gerne nach Europa im Sommer. Also die Ferienhäuser in, ich sag jetzt mal, in Bali, in Amerika, in der Karibik, die sind nicht mehr so wirklich gefragt, sondern es geht eher darum, wie komme ich da möglichst schnell hin, eventuell auch mit dem Auto oder zumindest, wenn ich schon fliegen muss, dann in einer kurzen Flugdistanz von 1 bis 2 Stunden. Europa, Nahgebiet, rechtlich gut versorgt, auch was die ganze ärztliche Versorgung geht, Standards, das ist sehr wichtig geworden und da hat sich auch im Immobilienmarkt die Nachfrage wirklich verschoben. Und darauf konzentrieren wir uns auch.
Cool. Ja, dann weiterhin viel Glück dabei. Wir bleiben in Kontakt, wenn es was Neues gibt bei euch. Ja, oder wenn wir jetzt herausfinden, wer bei euch investiert hat.
Ja, also spannend, was ihr macht. Investment ist ja nicht das Wichtigste, glückliche Kunden und das Wachstum und die Kunden, die wirklich sagen, das läuft von euch gut. Das ist viel wichtiger als das Investment.
Ja,
ist das,
was wobei, man dazu braucht. Tatsächlich, also wenn der Aufhänger das Investment ist, dann wollen wir natürlich auch die Details kennen. Also da muss ich schon einschränkend sagen, das mag aus deiner Sicht jetzt richtig sein. Ich bin da immer so ein bisschen, dann doch akribischer und würde das gerne dann irgendwann nochmal zumindest wissen. Sei es drum, Gründe sind nachvollziehbar, das ist aber eher so auch allgemein an Startups gesprochen. Uns ist natürlich, es ist die Faktenlage dann immer
Wichtig, ne?
Cool.
Trotzdem, aber wie du weißt, im Moment sowieso ein sehr spannender Markt. Hast du auch gesehen, Home2Go ist ja die Börse gegangen mit 816 Millionen Bewertungen, auch im Ferienimmobilienbereich. Also grundsätzlich ein Markt, der gerade sehr boomt.
Total. Nee, auch nachvollziehbarerweise. Also von daher, Jean-Pierre, vielen Dank, dass du hier warst. Viel Glück weiterhin und wir bleiben in Kontakt.
Ja, danke dir, Jan, für das Gespräch. Ciao.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, und damit sind wir durch für heute. Das waren Hanna Asmussen, Co-Founder und CEO von Localize, und Jean-Pierre Fumagalli, der Co-Founder von Villa Circle. Ich fand es 2 spannende Gespräche, muss ich sagen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wieder mal sehr inspirierend, wieder mal was ganz anderes. Von daher vielen Dank an euch fürs Zuhören, vielen Dank an unsere Gäste und natürlich freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.safdesk.de.